Hallo, guten Tag, ich bin Christian Möller und das hier ist Durch die Gegend, der Podcast, bei dem ich mich mit interessanten Menschen beim Rumlaufen unterhalte. Und der Mann, mit dem ich das heute mache, der sagt von sich selbst, er hatte schon sechs Leben.
Zunächst meine Kindheit und Jugend, dann mein Studentenleben, dann mein Anwaltsleben in der DDR. Und dann kam die ganze politische Wendezeit, 89, 90, da habe ich ein anderes Leben geführt und dann wurde ich Bürger der Bundesrepublik und hatte zwei Leben, das fünfte und das sechste. Im fünften hat mich die Mehrheit der Bevölkerung, der politischen Klasse, der Journalistinnen und Journalisten abgelehnt und im sechsten habe ich mir bei der Mehrheit eine Akzeptanz erarbeitet. Wenn ich nur die Wahl zwischen dem sechsten und dem fünften Leben hätte, würde ich immer das sechste nehmen. Und jetzt, das gebe ich zu, genieße ich auch ein bisschen das sechste Leben. Also die Art, wie ich begrüßt werde, anerkannt werde, natürlich nicht von allen, aber von viel, viel mehr als im fünften Leben.
Durch die Gegend, Folge Nummer 30. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr macht euren Job nicht erst seit gestern. Ihr wisst, was ihr könnt, was ihr nicht könnt. Eigentlich bringt euch da so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Ich will gar nicht abgebrüht dazu sagen, aber es gibt so eine positive Art von Routine. Aber dann gibt es da immer mal wieder diese Momente, da bricht diese Routine auf, oder? Da kommt eine besondere Art von Anspannung in die Sache rein oder eine besondere Art von eine Herausforderung ist jetzt halt so ein blödes neoliberales FDP-Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwas ist schwieriger, irgendwas ist anders zumindest, als du kennst und du weißt nicht, ob das so gut gehen wird und du willst es natürlich auf gar keinen Fall verkacken.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Frau Bundeskanzlerin, ich muss Ihnen mal sagen, ich finde das ein bisschen unverfroren und arrogant. Sie halten hier eine Regierungserklärung, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu und die Erwiderung aus der Opposition, da stehen Sie auf, laufen rum und hören nicht zu. Das ist nicht anständig und es ist arrogant und falsch, wenn ich das mal deutlich sagen darf.
So ging mir das mit dem Gast dieser Folge, mit Gregor Gysi. Müsste ich wahrscheinlich euch gar nicht mehr sagen, wer das ist. Vermutlich der erste Name, der den meisten einfällt, wenn ich Linkspartei sage. Gregor Gysi ist Dauergast in allen Talkshows und ich kenne auch Leute, die sich auf YouTube seine Bundestagsreden angucken. Dürfte nicht allzu viele Politiker geben, auf die das zutrifft.
Auf die Bankenkrise zurückzuführen. Und ich habe eine Frage. Wer bezahlt jetzt diese Schulden? Ganz eindeutig bei uns, die Bürgerinnen und Bürger, nämlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sogar die Hartz-IV-Empfangenden. Aber es gilt nicht das Verursacherprinzip, sonst würden nämlich die Banken das bezahlen müssen. Und genau das haben sie immer abgelehnt.
Ja, mit Gregor Gysi durch die Gegend laufen, das hatte ich natürlich länger schon auf meiner Wunschliste und vielleicht hat es ja auch ein bisschen daran gelegen, dass sich das alles so hingezogen hat mit der Anfrage. Ich hatte sein Büro schon vor einiger Zeit mal angemailt, da kam erstmal gar nichts zurück. Dann habe ich gemacht, was man dann halt immer so macht, ne? Mail nochmal weitergeleitet, haben Sie meine Anfrage überhaupt erhalten? Kam wieder nichts zurück. Klar, der Mann ist gefragt, ob der jetzt Zeit hat überhaupt für so einen Podcast, aber ich weiß nicht, aufgeben ist ja jetzt auch keine Option. Ich habe es also nochmal versucht, diesmal nicht über sein Büro, sondern über seinen Verlag. Hat ja gerade seine Autobiografie geschrieben. Der Verlag antwortet dann auch sofort und sehr freundlich, Herr Gysi macht das sicher gerne. Wir haben die Anfrage mal an sein Büro weitergeleitet. Okay, also eigentlich alles wieder wie vorher, ne? Das Büro hatte ja bis dahin auf meine Anfragen auch gar nicht geantwortet und damit da kein falscher Eindruck entsteht, Gregor Gysi ist da jetzt keine Ausnahme. Ne? So ist das bei ganz vielen Leuten, denen ich eine Interviewanfrage zukommen lasse, besonders bei bekannten Musikern und Schauspielern. Man schreibt ans Management oder an eine Agentur und die antworten entweder postwendend mit einer Absage, sorry, gar keine Zeit im Moment, da weiß man dann immer, okay, die Anfrage, die hat der oder diejenige jetzt gar nicht selber zu Gesicht gekriegt, das wird dann halt einfach abgeblockt oder sie antworten erstmal gar nicht, so wie jetzt das Büro von Gysi. Auf jeden Fall, es dauert und irgendwann habe ich das Ganze für mich eigentlich schon abgehakt und dann ein paar Monate später kommt auf meine Anfrage doch noch eine Mail zurück und ich muss natürlich sofort bei 4000 Hertz anrufen.
Hallo Christian.
Hallo Hendrik, grüß dich.
Hi.
Ich habe gerade eine interessante Mail gekriegt.
Okay.
Und zwar, rat mal, wer zugesagt hat.
ich weiß nicht, wen du angefragt hast.
Ja, über wen haben wir da neulich mal gesprochen, ob er es überhaupt macht?
Ah, über der Gysi?
Ja, genau. Gysi hat zugesagt, beziehungsweise also sein Büro hat jetzt, ja, ne? Sein Büro hat zugesagt, kam irgendwie so jetzt also echt so ein ziemlich trockener Einzeiler. Ich lese mal kurz vor. Sehr, sehr geehrter Herr Möller, wir können Ihnen den 7.5. anbieten. So, pass auf, und jetzt kommt's aber auch. Dann könnten Sie sich ab 14 Uhr eine halbe Stunde mit Herrn Gysi durch seinen Wahlkreis Treptow-Köpenick bewegen. Mit freundlichen Grüßen.
Ja, also eine halbe Stunde.
Ja. Was ich jetzt...
Okay, naja.
Ja. Also es ist halt eigentlich... Ich weiß nicht, ich meine, jetzt sagt er zu, nach irgendwie, weiß ich nicht, so auch einem halben Jahr, dass ich immer mal wieder da irgendwie hingemeldet habe oder länger.
Ja.
Und jetzt für eine halbe Stunde. So.
Okay, eine halbe Stunde, ja. Ja gut, bei Gysi ist natürlich das Problem, der labert und labert und labert. Und da musst du wahrscheinlich irgendwie relativ gut vorbereitet oder sein oder schnell reingrätschen, dass der einfach diese halbe Stunde nicht weglabert.
Ja, das ist halt auch so die Befürchtung. Ich meine, normalerweise geht's ja bei mir bei einer halben Stunde erst irgendwie so richtig los, ne?
Ja.
Aber
da
du meinst...
Da muss es jetzt von Anfang an richtig losgehen.
Bitte?
Da muss es jetzt von Anfang an richtig losgehen.
Ja, also du meinst, ich soll's einfach mal trotzdem machen.
Auf jeden Fall, also machen auf jeden Fall und ist ja cool mit dem Gysi, ist ja geil auf jeden Fall. Also
ja.
Ich glaube, du musst einfach ein bisschen auf der Hut sein.
Du musst auf der Hut sein. Ah, herzlichen Dank. Die Worte gehen mir natürlich immer noch durch den Kopf, als ich mich auf den Weg mache. Ob ich mit meinen Fragen überhaupt durchkomme. Ich meine, der Mann redet ja schnell. Ob ich irgendwas über ihn rauskriegen kann, was er nicht schon in zig Interviews in irgendwelchen Talkshows gesagt hat. Immerhin, eine gute Nachricht gibt es vorab dann doch noch. Eventuell habe ich Glück und bekomme sogar ein bisschen mehr Zeit mit ihm als die halbe Stunde. Bis zu einer Stunde könnte drin sein, sagt sein Wahlkreismitarbeiter, aber Maximum. Wir sind verabredet in der Altstadt von Köpenick. Das ist ein Teil von Gysis Wahlkreis Treptow-Köpenick, liegt im Südosten von Berlin. Da holt er seit 2005 regelmäßig das Direktmandat für den Bundestag. Und heute hat er hier eben einen Wahlkreistermin.
So wie das aussieht. Roter Backsteinbaum mit einem kleinen Turm. Hier ist der Ratskeller.
Verabredeter Treffpunkt ist der Eingang vom Köpenicker Rathaus.
Ja,
Gregor Gysi sehe ich noch nicht, aber sein Mitarbeiter kommt auf mich zu. Wir haben noch ein bisschen Zeit, sagt er. Herr Gysi kommt ungefähr 10 bis 15 Minuten später. Na klasse, da schmilzt meine Interviewzeit dann direkt mal wieder zusammen. Naja, wir machen noch ein bisschen Smalltalk über Köpenick, seine ungefähr 6000 Einwohner, seine Kopfsteinpflastersträßchen und den dörflichen, fast idyllischen Charakter, der nur vom Drehorgelmann vor dem Rathaus gestört wird. Der ist nämlich von der NPD. Bis dann endlich Gregor Gysis Wagen vorfährt. Oder? Ist er das?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da ist auf jeden Fall ein Wagen vorgefahren und der Wahlkreismitarbeiter bespricht da gerade etwas mit einem Herrn. Ich glaube mit dem Chauffeur. Ah ja, da hinten. Da hinten drin sitzt er. Bekommt jetzt gerade noch einen Zettel vorgelegt und weiß wahrscheinlich noch gar nicht, was ihm jetzt bevorsteht. Schätze ich mal. So, jetzt fährt hier auch noch gerade die Bahn durch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich soll jetzt, glaube ich, noch nicht dahin kommen. Bin mir nicht sicher. Ist hier jetzt noch Vorgespräch? Krass. So einen offiziellen Termin hatte ich irgendwie noch nie. Ah, jetzt steigt er aus. Guten Tag, Christian Müller.
Kaum haben wir uns die Hand gegeben, dreht er sich schon wieder weg und begrüßt nochmal andere Leute.
Guten Tag, guten Tag.
Vor dem Rathaus posiert nämlich ein Brautpaar für den Fotografen.
Das ist das Hochzeitspaar.
Da muss der Abgeordnete natürlich persönlich gratulieren. Haben die wahrscheinlich später ihren ganzen Gästen noch von erzählt. Der Gysi hat uns zur Hochzeit gratuliert. Kurz Hände schütteln, dann ist Gregor Gysi auch wieder da. Und ein Verdacht, den ich hatte, bestätigt sich.
So, wo gehen wir lang? Wo wollen Sie hin mit mir?
Sowas hatte ich befürchtet. Ich sag ja vorher den Gästen eigentlich immer, es wäre nett, wenn ihr euch einen Weg überlegt, wo wir gemeinsam lang gehen könnten. Geht ja um euch, geht ja nicht um mich. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. In diesem Fall dann eben weniger.
Ja, wo Sie möchten.
Das können Sie entscheiden.
Ja, ich kenne mich hier nicht aus, aber Sie ja vielleicht ein bisschen. Wo wir
müssen es hier dann glauben. Durch den Schatten.
Ja. Das heißt, wo gehen wir dann jetzt lang? Die Straße heißt Altköpenick. Und hier steht der Hauptmann.
Altköpenick, hier steht der Hauptmann. Das ist das berühmte Rathaus von Köpenick. Wobei das in Berlin überhaupt so ist, dass immer die Bezirke, die früher nicht zu Berlin gehörten, sondern selbstständig waren, sehr schöne Rathäuser haben, während die Bezirke, die immer schon zu Berlin gehörten, eher kleine von der Architektur her mehr überflüssige Rathäuser haben, ja? Das ist der Unterschied.
Das stimmt, das ist bei mir in Neukölln auch so und hier haben sie auch so einen schönen Turm drauf, ja, ne? Das braucht man.
Und da gibt es vor allen Dingen auch so einen schönen Platz im Innern. Da ist jetzt nun gerade wieder alles strittig, aber ich hoffe, dass der irgendwann wieder eingeweiht wird, weil man da tolle Kulturveranstaltungen durchführen kann. Und dann gibt es hier einen Ratskeller. Wir hatten ja in Berlin viele Ratskeller, nur noch drei funktionieren und der funktioniert und geht auf und rechnet sich auch, sodass ich nicht verstehe, warum die anderen alle geschlossen werden mussten. Am allerwenigsten verstehe ich, dass wir keinen Ratskeller mehr im Roten Rathaus haben.
Das kann ich nachvollziehen.
Ja, das müsste eigentlich mal wieder hinzukriegen sein. Da muss man doch mal einen gescheiten Geschäftsführer finden, der das Ganze irgendwie packt.
Also Sie hätten ja jetzt Zeit, oder?
Jetzt, das ist ein Leierkastenspieler. Ist der speziell für die Brautpaar da? Das ist, du meinst, der macht das immer?
Ja, das ist der junge Mann, der für die NPD in der BVV saß.
Ja, ich weiß.
Ja, und das ist das Nächste, was an diesem Interview ein bisschen ungewöhnlich ist. Wir werden verfolgt.
Von meinem Wahlkreismitarbeiter.
Können Sie der
verfolgt mich immer.
So im Abstand von 2-3 Metern läuft er jetzt die ganze Zeit hinter uns her, mischt sich nicht ein, sagt nichts, aber ein bisschen komisch finde ich das ja schon. Ne? Müsste ich jetzt was sagen eigentlich, dass er uns lieber allein lassen soll? Aber ich will jetzt hier die Zeit auch eigentlich nicht mit solchen Diskussionen verschwenden.
Das ist übrigens die älteste bestehende Kneipe Altköpenicks. Wir müssen sich aber umdrehen, sonst sehen Sie die gar nicht.
Ja.
Futtern wie bei Großmutter, ne? Feiern wie im alten Berlin. Und da kann man wirklich ganz gut trinken, essen, Skat spielen. Haben wir auch schon einmal gemacht. Ich war ein bisschen zu erschöpft, da haben die beiden mich besiegt, das war gar nicht gut. Ne? Das geht ja ans Selbstbewusstsein.
Erschöpft im Skat oder erschöpft im Trinken?
Nee, erstmal erschöpft so allgemein. Ich war einfach zu müde, habe ich festgestellt. Man muss eben selbst zum Spiel und so einigermaßen fit sein. Ne?
Aber sagen Sie mal, Herr Gysi, jetzt könnten Sie es ja inzwischen bequem haben. Sie könnten jetzt in Ihrem Schrebergarten sitzen oder auf der Terrasse und ähnliche Dinge tun. Und jetzt machen Sie und tun noch. Und Sie weihen das Karl-Marx-Denkmal in Trier ein, jetzt gerade erst. Haben beinahe die Universität umbenannt. Mal gucken, ob das klappen kann.
Da war ich ja frech, ne?
Ja.
Das machte mir aber auch Spaß, ehrlich gesagt. Und die Studenten haben so getobt und gejohlt und sich gefreut.
Ja, das ist ja totaler Quatsch, ne? Können die das nicht langsam mal machen? Also
ja,
ich meine,
wirklich wahr. Ja. Und ich finde ja auch wirklich, er muss von seinem Missbrauch in der Sowjetunion und in der DDR ebenso befreit werden, wie er von seiner Verbannung aus Deutschland befreit werden muss. Ich sage immer, wenn Karl Marx ein Franzose wäre, hießen 8 Universitäten nach ihm und das würde nicht mal den konservativsten Präsidenten stören. Wir sind so intolerant, das geht mir wirklich auf die Nerven.
Aber wieso machen Sie noch so viel?
Naja, also ich habe ja Verantwortung abgegeben, das ist ganz wichtig. Wenn man dazu nicht in der Lage ist, wie die meisten in der Politik, dann sorgt man dafür, dass man irgendwann gehen muss, wenn man tief im Keller sitzt, abgewählt wird etc. Das wollte ich vermeiden. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht politisch wahrnehmbar bin und ich fühle mich ja auch noch einigermaßen fit. Und wenn Sie so wollen, habe ich allerdings 4 Berufe gleichzeitig. Ich bin eben Politiker, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Autor und ich bin Moderator. Moderator mache ich im Deutschen Theater, in der Distel, manchmal in Bochum, jetzt übrigens auch im Kloster Neuzelle, ja, weil die 750. Jahrestag haben, die Stiftung.
Was ist denn hier gesagt, eigentlich? Kloster. Entschuldigung, ja. Das ist ja idyllisch.
Das ist eine Galerie hier in der Grünstraße und das sind, finde ich, wie ich finde, sehr schöne Bäume.
Ja.
Und das sieht man immer, wenn Künstler irgendwo einziehen, dass sie dann auch immer Gestaltungsideen haben. Die müssen einem nicht immer gefallen, aber sie haben immer welche Ideen. Die finde ich auch sehr schön.
Sind Sie Naturtyp?
Ja, insofern, jetzt im Alter wäre ich immer mehr zum Naturtyp. Interessiere mich jetzt auch für Tiere. Leider, als ich ein Kind war und das alles hätte leicht lernen können, hat es mich gar nicht interessiert. Ja? Und jetzt bleibt nichts mehr in meinem Kopf drin.
Aber Sie müssen das doch gar nicht lernen. Sie können sich ja einfach so für Tiere interessieren, oder?
So Radfahrer zu Hause, was übrigens das Dankbarste auf der Welt ist, im Interesse meines Herzens.
Sitzen Sie auf so einem Trimfahrrad dann?
Richtig, richtig. Und das ist alles so genau für mich eingestellt. Und dann mache ich immer Folgendes, dabei gucke ich fern. Das ist eigentlich die einzige Gelegenheit, wo ich fern gucke, meistens Zoofilme.
Oder echt, so Tiersendungen?
Ja.
Was interessiert Sie da am meisten?
Das Verhalten. Also, wie man die Scheu von Tieren überwindet. Welche Instinkte die haben. Ich frage mich zum Beispiel, wo unsere Instinkte geblieben sind. Also die Tiere wissen eigentlich genau, was sie essen dürfen und was nicht. Sie würden... Ja, ja, klar. Sie würden...
Dann machen Sie mal kurz das Foto, dann...
Ja.
Bitte.
Sie würden etwas Giftiges nicht essen. Du kannst sie natürlich absichtlich vergiften. Das ist was anderes. Aber normalerweise kennen sie sich in der Natur. Das will ich überhaupt nicht mehr. Wo sind eigentlich unsere Instinkte geblieben? Sowas frage ich mich dann dabei.
Tja, Zivilisation, ne? Ist aber auch nichts Schlechtes.
Nein.
Guten Tag.
Ja.
Und noch was, was bei diesem Durch-die-Gegend-Interview ein bisschen anders ist. Dauernd wollen sich Leute mit Gregor Gysi fotografieren lassen.
Darf ich echt ein Foto machen?
Ja, natürlich.
Ich bin begeistert.
Soll ich mal aus dem Bild gehen?
Ich glaube nämlich keiner von meinen Kindern. Das sind nämlich 2 so rote Zecken.
Und Entschuldigung. Grüßen Sie Ihre Kinder bitte, ja? Und sagen Sie, dass Sie in meinem Wahlkreis waren und nicht mal ein Visum von mir brauchten. Das ist doch ausgesprochen großzügig.
Ich habe keinen sehen, war keiner stand. Okay.
Passiert Ihnen jetzt auch nicht nur in Köpenick, oder? So,
nein,
wie das hier läuft mit den Fotos.
Nein, das hat sich alles sehr geändert, muss ich sagen. Wissen Sie, ich habe ja meine Autobiografie genannt, ein Leben ist zu wenig. Und das bedeutet, dass ich bisher 6 Leben geführt habe. Zunächst meine Kindheit und Jugend, dann mein Studentenleben. Das hatte mit Kindheit und Jugend nichts zu tun, dann mein Anwaltsleben in der DDR. Und dann kam die ganze politische Wendezeit, 89, 90, da habe ich ein anderes Leben geführt und dann wurde ich Bürger der Bundesrepublik und hatte 2 Leben, das 5. und das 6. Im 5. hat mich die Mehrheit der Bevölkerung, der politischen Klasse, der Journalistinnen und Journalisten abgelehnt und im 6. habe ich mir bei der Mehrheit eine Akzeptanz erarbeitet. Wenn ich nur die Wahl zwischen dem 6. und dem 5. Leben hätte, würde ich immer das 6. nehmen. Und jetzt, das gebe ich zu, genieße ich auch ein bisschen das 6. Leben. Also die Art, wie ich begrüßt werde, anerkannt werde. Natürlich nicht von allen, aber von viel, viel mehr als im 5. Leben.
Es ist ja auch jenseits jetzt so der... der Bevölkerung oder der Wähler, es ist ja auch einfach quer über die Parteigrenzen. Ne?
Ja, inzwischen ist es so, dass mich auch Mitglieder anderer Parteien durchaus respektieren und das anerkennen und so weiter. Und das finde ich eigentlich auch ganz okay, sage ich mal.
Gibt es Abwerbeversuche eigentlich?
Nein, die gab es mal ganz am Anfang, aber darüber will ich gar nicht reden, weil das bei mir sowieso keinen Sinn hat.
Aber jetzt waren wir eben gerade bei Ihren vier, glaube ich.
Ich will Ihnen mal hier den Platz zeigen. Also, passen Sie mal auf. Erstens sehen Sie da hinten das Schloss.
Ja.
Mit den weißen Türmchen. Wenn wir da mal reingehen, können Sie sich das sogar ansehen.
Dann machen wir das doch mal.
Zweitens sehen Sie hier ein Brauhaus. Das ist deshalb wichtig, weil es die kleinste eigene Brauerei ganz Deutschlands ist. Wegen Denkmalschutz dürfen Sie das nicht groß ranschreiben, wie ich das hier ranschriebe, sondern nur klein. Nun gab es lauter Zickerei wegen der Öffnungs- und Schließzeiten, aber nun haben wir alles, sagen wir mal, gerettet. Und zwar auch mit Hilfe des Bürgermeisters und anderer ist uns das gelungen. Darauf bin ich ein bisschen stolz, habe lange mit der Frau gesprochen und ich habe festgestellt, was ich für eine Mischung bin.
Wir gehen mal da
rein. Und zwar, ich beschäftige mich natürlich mit Weltpolitik, ich beschäftige mich mit Trump, mit Syrien, mit dem Jemen, mit Saudi-Arabien, mit der Europäischen Union, mit dem Verhältnis zu Russland. Ich beschäftige mich mit der deutschen Innenpolitik, also der sozialen Frage, der Steuerfrage und vielem anderen. Aber ich brauche auch so was Konkretes im Wahlkreis.
Ja, weil man da was schaffen kann und das sieht, oder?
Ja, das ist...
Weil NATO abschaffen, das kriegen Sie ja jetzt auch nicht mehr hin,
auflösen.
Oder?
Auflösen, ich will auflösen und was Neues machen. Ich bin immer gegen den Austritt Deutschlands, da bleibt ja die NATO, wieso ist bloß ohne Deutschland? Also ich möchte gerne, dass wir da andere Wege gehen. Also das ist schon klar, das ist das...
Aber hier machen Sie dann jetzt halt auch eine... Hier machen Sie auch eine Verkehrsinsel, so und solche Sachen, ne?
Ja, zum Beispiel, ich habe mal einen Tag in einer Kindertagesstätte am 8. März am Frauentag gearbeitet und da erzählten die mir, dass sie mit den Kindern über unsere belebteste und auch am schnellsten befahrene Straße in Köpenick laufen müssen und da gibt es weder eine Ampel noch irgendwas anderes und das ist höchst gefährlich. Na, da habe ich geschrieben, nun haben wir als erste Stufe erreicht, dass da in der Mitte was aufgebaut worden ist. Ne? Und ob wir da noch mal eine Ampel kriegen, weiß ich nicht. Aber um sowas muss man sich dann eben auch kümmern. Oder eben um die kleinste Brauerei. Oder natürlich logischerweise auch um ein Arbeitslosenzentrum und anderes. Und das finde ich auch wichtig. Ich hatte hier oder habe hier den einzigen vom öffentlichen Dienst bezahlten Ruder. Ja, wie sagt man da?
Ruderverein oder was?
Ruderfähre Fahrer, wollte ich ja sagen, die Person. Ach. Also den Ruderer, der ein Ruderboot fährt über die Spree und Personen mitnimmt.
Ja.
Und dem hat der öffentliche Dienst mit der Begründung gekündigt, dass ein Ruderboot für Menschen mit Behinderungen, also im Rollstuhl, nicht geeignet ist. Das war natürlich eine Frechheit. Daraufhin bin ich zu den Behindertenverbänden und die haben sich beschwert, weil sie sich nicht missbrauchen lassen wollten auf die Art und Weise.
Ah.
Also letztlich haben wir dann einen Kompromiss erreicht, dass er noch bezahlt wird an Wochenenden und an Feiertagen. Und das genügt ihm auch. Und insofern hat Berlin Treptow-Köpenick, guten Tag.
Guten Tag. Ich war in der Hauptstadt, also Köpenick.
Ja, danke. Und letztlich hat Berlin Treptow-Köpenick den einzigen vom öffentlichen Dienst bezahlten Ruderer.
Ah, da können wir jetzt auch mitfahren, oder?
Ja.
Oder ist er gerade nicht zugange? Ah,
was haben wir heute für einen Tag?
Montag.
Nee, dann ist er nicht zugange.
Ah, Mist.
Sondern am Sonntag und Feiertags.
Ach so. Aber jetzt wollte ich doch dir eine Frage noch stellen. Also, Sie sind Politiker, Sie sind Anwalt, Sie sind Autor, Sie sind Moderator. Diese vier Berufe, das haben Sie eben schon gesagt.
Dann bin ich noch Privatmann.
Das sind fünf Berufe. Das, naja, ist so die Frage, ob das ein Beruf ist. Aber bei diesen vier Berufen würde ich doch jetzt denken, das sind alles Berufe, wo man in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht und die Bühne sucht.
Ja,
warum... zieht sich das so durch bei Ihnen?
Ich habe darüber nachgedacht. Aber erstens war ich Rechtsanwalt in der DDR, wenn man so will, ohne jede Öffentlichkeit. Die ist ja dann erst 1989, Ende 89, 90 entstanden. Und ich habe in der Zeit nicht gelitten und auch ganz gut gelebt. Dann bin ich 2002 aus der Politik ausgeschieden bis 2005. Und wenn ich wirklich so abhängig davon wäre, hätte mir was fehlen müssen. Mir fehlte aber nichts.
Nee?
Nee. Und wenn Oskar nicht gekommen wäre und gesagt hätte, damit er wechselt und die ganze Vereinigung WASG, PDS stattfindet, muss ich zurückkommen, sonst macht das nicht. Also die positivste Nötigung in meinem Leben. Dann wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht zurückgegangen. Aber so bin ich zurückgegangen, sodass ich glaube, ich bin da.
Ach, Herr Gysi, was hätten Sie denn dann gemacht?
Na, Anwalt. Ja, ich muss mal einen Moment.
Wieder ein Foto.
Ja. Na klar. Natürlich, Herr Oettel, mein Urgroßvater. Ohne den wir keine Hühnerbeine essen könnten und auch keine Eier genossen.
Alles klar. Das müssen Sie jetzt gerade noch mal erzählen. Sie haben ja, es ist überhaupt komisch, wenn Sie jetzt sagen, wir sind hier jetzt übrigens gerade Innenhof des Schlosses, ne?
Ja,
toll.
Ich wollte Ihnen mal ein bisschen das Wasser zeigen.
Ja, aber das ist doch komisch. Sie sind ein Abkomme des Erfinders der Rinderzucht, der Hühnerzucht.
Richtig.
Wie ich aus Ihrem Buch weiß. Und Sie haben mal Rinderzüchter gelernt.
Ja, das sind aber zwei ganz verschiedene Sachen.
Ja, aber wieso sagen Sie dann jetzt, Sie lernen das gerade erst mit den Tieren?
Ja, naja gut, die Rinder kannte ich natürlich, in der Zeit war ich auch im Schweinestall, wir waren auch mal im Hühnerstall etc., aber dein Wissen bleibt ja begrenzt, du beschäftigst dich ja nicht mit den Tieren im Urwald etc. etc. Ja. Das interessiert mich jetzt aber inzwischen alles. Es gab in der DDR eine vernünftige und eine unvernünftige Regelung. Die vernünftige Regelung war, hier, ich bitte Sie, mal einen Blick zu werfen.
Ja, ich werfe schon die ganze Zeit.
Gut.
Wir können ja hier mal stehen bleiben am Wasser, das ist doch ganz schön.
Ein Paar da drin.
In dem Boot.
Und die vernünftige Regelung war die Berufsausbildung mit Abitur. Da haben also Leute ein gutes Zeugnis der 10. Klasse gehabt, sind dann in die Berufsausbildung gegangen, zum Beispiel als Chemiefacharbeiter, haben gleichzeitig das Abitur gemacht, waren nach 3 Jahren fertig und haben anschließend Chemie studiert und hatten eine gewisse praktische Erfahrung. Da sich die Bundesregierung ja nicht für die DDR interessiert hat, als wir zum Geltungsbereich des Grundgesetzes beitraten, haben sie sowas natürlich gar nicht gesehen, nicht bemerkt, nicht darüber nachgedacht, ob man das übernehmen kann. Aber es gab auch eine schwachsinnige Regelung, und der litt nur wiederum ich, weil Frau Honecker eine Weile lang meinte, dass die Besucherinnen und Besucher der erweiterten Oberschule nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Und da mussten wir neben dem Besuch der erweiterten Oberschule, also heute würde man sagen des Gymnasiums, einen Beruf erlernen. Und das war völlig willkürlich, hatte mit unseren Studienwünschen nichts zu tun etc. Außerdem war es teuer und außerdem wurden uns die Hälfte der Ferien geklaut, denn wir mussten ja da immer Praktika machen. Und ich wollte eigentlich Kraftfahrzeugschlosser werden, weil es in der DDR schon schwer war, ein Auto zu bekommen. Aber noch schwerer war es repariert zu bekommen. Und da dachte ich mir, wenn ich das kann, ist das ja ein Vorteil. Und dann ist, glaube ich, oben ohne, wenn ich das richtig sehe. Da müssen wir uns doch abwenden.
Meinen Sie? Aber wir gucken jetzt gerade hier aufs Wasser.
Ja. Und also ich will nur sagen, und dann konnte der Betrieb mich aber nicht annehmen, weil ich erst 14 war, war ein LKW-Betrieb, Gesundheitsarbeitsschutz, man musste mindestens 16 sein und da gab es keinen anderen Beruf mehr zu erlernen. Ich wollte dann Koch werden, das ging nicht mehr, so musste ich dann Rinderzüchter werden. Aber mein Vater hat dann zu mir gesagt, meine Ausbildung als DDR-Jurist kann ich vergessen. Wenn ich mal Asyl beantragen muss, interessiert sich dafür kein Mensch. Aber als Cowboy bin ich weltweit gefragt.
Aber was lernt man als, jetzt ernsthaft, was lernt man als Rinderzüchter, würden Sie sagen? Lernt man da was fürs Leben?
Ja, vor allen Dingen habe ich was gelernt. Ich habe gelernt, welche hohe Arbeitsdisziplin in der Landwirtschaft herrschte und herrscht. Das ist mit dem, was ich so in volkseigenen Betrieben erlebt habe, nicht zu vergleichen gewesen. Du musst eben ausmisten, du musst füttern, du musst melken. Also es gibt gar keine Ausreden. Genauso wie du säen musst und ernten musst und so weiter. Und diesen ungeheuren Fleiß in der Landwirtschaftsbevölkerung habe ich dadurch festgestellt. Und vor allen Dingen, was ich auch bewundert habe, Bauern können ja auch schwer einheben. Das können die bis um 3. Die stehen um 5 im Stall, als ob nichts gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, wie sie das machen, ehrlich gesagt.
Aber also das haben sie dann nicht gelernt in der Zeit?
Vielleicht ein bisschen, aber nicht ausreichend. Also ich will nur sagen, das hat mir schon alles imponiert. Und natürlich lernst du was. Du lernst eben
zum Beispiel, dass, wie unterschiedlich Tiere sind. Also meines Erachtens sind Kühe psychologisch gespalten. Die können vorne fressen und hinten treten. Das können andere Tiere nicht. Wenn ein Pferd tritt, ist es auch vorne ganz nervös. Dann kann es vorne auch gar nicht fressen. Aber Kühe können das. Meine eine Hälfte macht das und die andere Hälfte macht was ganz anderes. Hat mir auch irgendwie imponiert.
Interessant. Aber würden Sie sagen, Sie haben da sowas wie Disziplin gelernt? Weil Sie kommen ja eigentlich aus Umständen familiär, so relativ bürgerlich, auch mit ein bisschen adligem Hintergrund. Sie haben das alles sehr ausführlich beschrieben, waren relativ privilegiert als Sohn des zeitweiligen Kulturministers, wo vielleicht sowas wie morgens um 5 raus jetzt nicht auf der Tagesordnung steht. Ne?
Nee, aber in der Zeit musste ich ja morgens um 5 raus.
Ja, deswegen meine ich.
Pünktlich da sein. Naja, also ich würde mal sagen, meine Eltern waren immer sehr fleißig, in gewisser Hinsicht sogar diszipliniert, aber sie hatten immer eine bestimmte Lockerheit, die sich natürlich auch auf uns übertragen hat. Und wenn man jung ist, kann man ja viel besser schlafen als in meinem Alter. Und da leidet man, wenn man so früh raus muss, logischerweise. Aber da muss man dann halt durch. Da hilft alles nichts.
Sie sind ja heute, und das ist auch offiziell durch Preise schon festgestellt worden, der begabteste Rhetor des Bundestages. Sie würden das, glaube ich, auf Ihren Vater zurückführen, haben Sie geschrieben, ne?
Ja, mein Vater war schon ein begnadeter Rhetoriker und wenn ich als Kind mal was sagen wollte, musste mir schon was einfallen. Und dann wurde ich ja auch als Rechtsanwalt in der DDR gefordert. Die haben ja gleich nach dem Staatsanwalt plädiert, nachdem der alles ausgeführt hat. Und da musstest du ja ungeheuer konzentriert sprechen können. Da musstest du dir immer überlegen, redest du lieber eher für die Berufsrichterin oder den Berufsrichter oder lieber für die Schöffen? Je nachdem, wo du glaubtest, mehr erreichen zu können. Das sind unterschiedliche Ansprachen. Dann musste ich als Anwalt auch lernen zu übersetzen. Das heißt, ich hatte ja Mandanten von höchst unterschiedlichem Niveau. Da waren auch Debile dabei. Und denen muss man erstmal eine Anklageschrift oder was anderes erklären. Das ist nicht so einfach, ehrlich gesagt. Und das habe ich dort alles gelernt. Deshalb kann ich auch heute noch politische Sprache oder juristische Sprache übersetzen. Und das halte ich für ganz wichtig. Weil die anderen quackeln da oft in einem Deutsch, sodass sie von größeren Teilen der Bevölkerung gar nicht verstanden werden, aber das ist ihnen egal, mir nicht.
Kurze Unterbrechung, wenn ihr durch die Gegend schon länger hört, dann kennt ihr das, kommt immer an dieser Stelle. An alle anderen, die vielleicht zum ersten Mal zuhören, schön, dass ihr da seid. Vielleicht habt ihr ja Lust, den Podcast bei iTunes zu abonnieren. Oder bei Spotify oder bei, geht jetzt neuerdings auch, Google Podcasts. Ganz egal, wo ihr eure Podcasts hört, bei Durch die Gegend findet ihr noch viel mehr Gespräche mit interessanten Menschen, zum Beispiel mit Juli C.
Und das ist eigentlich das Einzige, was mir halt überhaupt so eine Art Sicherheit gibt. Ja? Also mein Glaube daran, dass ich im Zweifel in der Lage bin, mich anzustrengen.
Mit Heinz Strunk.
Ich bin auch einer der wenigen Menschen, die noch aktiv Fernsehen schauen. Und da gucke ich ja auch viel so RTL2-Kram, auch wirklich bewusst unter dem Aspekt, was gibt's da heute wieder. Und gestern zum Beispiel habe ich Goodbye Deutschland geguckt. Und dann hat der eine Typ, jetzt gehen wir mal da und dann da über die Straße, dann hat der eine Typ gesagt, jo, du hast wohl auch zu nah an der Heizung geschlafen, ne? Also so mit dem Kopf zu nah an der Heizung geschlafen.
Mit Caroline Ehmke.
Fußballfan bin ich ja. Ich bin jüngere Schwester eines älteren Bruders und insofern war Sport war sozusagen erstens schon mal eine Überlebenstechnik. Also, man musste einfach alles das mitmachen und halbwegs überstehen, was der ältere Bruder schon machte und konnte.
Mit Hazel Brugger.
Ich habe das auch schon als Kind einfach immer mega spannend gefunden, wenn Sachen gestorben sind. So, ich find's einfach,
wenn Sachen gestorben sind.
Ja, so meine Haustiere oder ich hatte so Flusskrebse von Kosmos.
Oder mit Judith Holofernes.
Ich habe hier mein Arbeitszimmer. Und was sehr gut ist, weil ich große Spaziergängerin bin.
Okay.
Und dann immer in der Hasenheide spazieren gehen kann, wenn ich mit irgendeinem Reim nicht weiterkomme.
Ist das gerade so?
Jetzt gerade?
Ja.
Nee, jetzt komme ich gerade tatsächlich mit einer Melodie nicht weiter. Das ist auch nicht so schlecht.
Okay,
also ich laufe auf jeden Fall zur Problemlösung. Gerne.
Übrigens, wisst ihr, was mir gerade jemand erzählt hat? Eine Bekannte, die durch die Gegend auch hört, die hat mir von ihrer Arbeitskollegin berichtet und die hat gesagt, sie mochte diese Judith Holofernes-Folge so gern, dass sie irgendwann, als sie mal in Berlin war, mit dem Podcast auf den Ohren die Strecke nachgelaufen ist. Krass, oder? Solches Feedback, das bekommt man als Podcaster natürlich besonders gern. Oder auch solches wie das folgende hier. Warte mal eben, kurz mal im iTunes aufmachen. Eine schöne iTunes-Kritik hat mir Parkplatzblick geschrieben am 18.06.2018. Ich lese mal kurz vor. Ich habe jetzt sehr viele Folgen gehört und bin sehr angetan von Christian Möllers Interviewstil, vielen Dank, und grundsätzlich auch von der Auswahl der Gäste. Besonders gut haben mir die Folgen mit Suki, Judith Holofernes, Frank Spilker und Margarete Stokowski gefallen. Zumal besonders Frank Spilker, CM, also Christian Möller, zumal besonders Frank Spilker, Christian Möller bei manchen Fragen sehr trocken, aber stets freundlich hat auflaufen lassen. Ja, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das finde ich gut, denn es vermittelt eine ehrliche, ungekünstelte Interviewsituation. Den einzigen Podcast, den ich nach wenigen Minuten ausgeschaltet habe, war der mit Phil. Was aber am Gast und nicht an Christian Möller lag. Phils Gerede darüber, was wie wer Punk und was wie wer nicht Punk ist, fand ich unerträglich. Ansonsten eine absolute Empfehlung, besonders zum Joggen. Wenn ich Wünsche frei habe, dann bitte Podcasts mit Halina Wewczyniak, Claudia Roth, Dirk von Lozo, Thorsten Nagel-Nagelschmidt, Lars von Audiolied und Thorsun Burkhardt. Kenne ich gar nicht, Thorsun Burkhardt. Ist das jetzt peinlich, wenn man den nicht kennt? Naja, auf jeden Fall, spannende Vorschläge, vielen Dank. Es gab zumindest bei einem aus dieser Liste oder bei einer, ich lasse das jetzt bewusst mal offen, schon eine Anfrage und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht klappen wird, aber man weiß es ja nicht. So, vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, mir irgendwie Feedback zu geben. Wenn ihr wenig Zeit habt, lasst doch einfach auf iTunes ein paar Sterne da oder wenn ihr ein, zwei Sätze investieren wollt, dann könnt ihr ja auch eine kurze Rezension schreiben. So, und jetzt bin ich auch schon wieder still. Es geht weiter durch Berlin, Köpenick mit Gregor Gysi. Wir nehmen den Faden von eben wieder auf. Es ging da um seinen Beruf als Anwalt.
In diesem Anwaltsberuf hat man auch damit zu tun, Widerspruch eigentlich die ganze Zeit auszuhalten. Ne? Das gehört mit zum Spiel. Hat sie das irgendwie fürs Leben in der Politik auch besonders vorbereitet? Also sie können sich's als Anwalt nie bequem machen. Ne? Sie sind ja eigentlich immer, sie gucken immer ihrem Gegner ins Auge.
Also es gibt sozusagen zwei unterschiedliche Sachen im Anwaltsberuf. Das eine ist im Strafverfahren. Da versuche ich immer, das, was ich gerne erreichen möchte, in Übereinstimmung mit der Richterin oder dem Richter und der Staatsanwältin oder dem Staatsanwalt zu erreichen. Und wenn ich dann merke, dass ich gar keine Chance habe und die giftig sind, dann kann ich auch giftig werden, aber nur dann. Sonst mache ich es eher harmonisch.
Sie sind lieber Vermittler, ne? Ja. Also auch wenn man sich so Ihre Rolle anguckt in den letzten Jahren der DDR. Sie haben ja teilweise schon, ich erinnere mich an eine Szene, die Sie beschreiben, da haben Sie für diesen oppositionellen Pfarrer Rainer Eppelmann, glaube ich, für eine kirchliche Gruppe, einen juristischen Vortrag gehalten. Ich glaube, es ging um Ausreisemöglichkeiten sogar.
Ja, es ging also um den neu erfundenen, wenn man so will, Verwaltungsgerichtsweg, wenn man plötzlich gegen die Ablehnung zum Beispiel der Ausreise Beschwerde einlegen konnte und wenn die abgelehnt wurde, konnte man zum Gericht gehen. Das war völlig neu und das sollte ich Ihnen alles erläutern.
Und Sie reden jetzt da und trotzdem, Sie hätten sich ja sozusagen mit denen verbrüdern können. Trotzdem tun sie dann aus Distanzmaßnahme das Parteiabzeichen der SED an ihr Revers.
Ja, ganz selten. Das war einer der wenigen Fälle, wo ich das gemacht habe. Und dann einmal im Fernsehen beim Kennzeichen D. Auch interessant, wo ich gesprochen habe. Ich wollte Ihnen zeigen, also ich bin nicht einer von euch, aber ich spreche selbstverständlich zu euch und ich nehme euch ernst. Aber ich wollte nicht ein falsches Gefühl geben, dass ich so tue, als ob ich einer von Ihnen bin. Dann hätte ich auch meine Vermittlerfunktion verloren.
Wieso sitzen Sie so gerne dazwischen?
Weiß ich auch nicht. Es kam zufällig, zum Beispiel für Baro und Havemann konnte ich ja nur als Vermittler wirken, weil das Recht der DDR hörte immer dann auf, wenn es um politische Machtfragen ging, entweder wirklich oder vermeintlich. Und da half nur die Vermittlung. Und da lernst du Folgendes. Du darfst nicht zu dem Gegenüber mit deiner Ideologie gehen. Also wenn ich der Abteilung, den Leuten in der Abteilung Staat und Recht des ZK, der SED, gesagt hätte, es ist im Interesse meines Mandanten, Havemann, den Hausarrest aufzuheben, das hätte die nicht interessiert, das wussten die ja schon, bevor ich da war. Das Kunststück bestand darin, ihnen zu erklären, weshalb es in ihrem Interesse ist. Das ist die Aufgabe eines Vermittlers. Und das musste ich dort lernen, um etwas zu erreichen. Und insofern mache ich das. Aber Sie haben, wollte ich nur sagen, Recht in Zivilverfahren und in anderen, da gibt es immer ein Gegenüber. Das Einzige, was dann interessant ist, ob du ausleuchten kannst, gibt es eine Vergleichsmöglichkeit, die interessant ist oder nicht. Und dazu muss man wieder die Interessen des eigenen Mandanten genau kennen, nicht das, was in den Schriftsätzen drinsteht, und die Interessen des Gegenüber genau kennen, auch nicht nur das, was in den Schriftsätzen drinsteht. Und dann weißt du, ob Vergleiche Sinn machen oder keinen Sinn machen, ob also Bemühungen um Vergleiche Sinn machen oder ob du dir das gleich schenken kannst.
Aber Sie hätten ja auch damals sich entscheiden können, letztlich mit dem, was Sie auch schon gedacht haben, mit den Zweifeln, die Sie an der Form des Sozialismus hatten, wie er in der DDR gepflegt wurde zu der Zeit, falls man es so noch nennen kann. Sie hätten ja auch völlig auf die Seite der Oppositionellen gehen können. Was war da Ihr Vorbehalt?
Also war ja so, 68 hat sich das indirekt entschieden, weil ich gerade auf Hochzeitsreise war. Wenn ich nicht auf Hochzeitsreise gewesen wäre, wäre ich mit Freunden von mir, die alle nach Prag gefahren sind, nach Prag gefahren. Die saßen nachher alle wegen staatsfeindlicher Hetze. Ich hätte mich ja nicht ausgegliedert aus der Gruppe. Hätte das mitgemacht und schon hätte ich wieder ein völlig anderes Leben geführt. Das ist auch interessant, wie wichtig Zufälle im Leben sind. Das Zweite ist, dass ich dann also gerne Rechtsanwalt war. Ich wollte ja den Beruf auch nicht aufgeben. Und dann habe ich mir eben überlegt, was kann ich denn jetzt für solche Leute tun? Und da ist mir eingefallen, ja, ich kann versuchen, der Vermittler zu werden. Weil das ZK wiederum mit mir redete, weil ich ja auch in der SED war. Das war wieder wichtig. Wenn ich nicht dazugehört hätte, Parteilosen, hätten sie ja das Gespräch gar nicht geführt. Und gleichzeitig konnte ich was für meine Mandanten erledigen und war eigentlich ganz froh. Dann kam hinzu, dass mir Rudolf Baro die entscheidende Ausrede geliefert hat in seiner Alternative. Denn er hat geschrieben, dass...
Rudolf Baro, Entschuldigung, war Systemkritiker, kann man sagen, ne?
Ja. Und er schrieb, dass die CSSR 1968 bewies, dass die Reformen nicht von der Peripherie kommen können. Die können nur aus Moskau kommen. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber Sie wissen auch, dass Sie mir jetzt eine perfekte Ausrede geliefert haben, weil an der Peripherie in der DDR hat es ja keinen Sinn. Ich muss ja warten, bis was in Moskau passiert. Da musste er lachen, selbst in U-Haft. Ja. Aber das hatte er geschrieben tatsächlich. Und so war es ja dann auch, so dass zum Beispiel mein Widerspruch dann zunahm, als Gorbatschow kam, weil plötzlich eine andere Situation entstand in Moskau und damit übrigens auch in Berlin. Und mein Vater, der ja als Staatssekretär für Kirchenfragen im Juni 88 rausflog, weil er angeblich nicht mehr die Interessen der SED gegenüber den Kirchen, sondern die Interessen der Kirchen gegenüber der SED vertrat. Das war auch interessant. Der sagte zu mir, ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich habe natürlich leichtfertig zu ihm gesagt, ich war ja erst 40, du kannst ja nur von der Rente leben und so. Ob ich das heute noch so sagen würde, weiß ich nicht. Aber damals... Und dann sagt er, ach, ich bin gar nicht so traurig, weil in 2 Jahren müssen die alle gehen. Da sage ich, wie kommst du darauf? Dann sagt er, ja, dem Gorbatschow fallen viele politische Reformen aber nicht eine einzige ökonomische, was auch stimmt. Mhm. Und dann sagt er, und die SED-Führung denkt jetzt ernsthaft, sich von der sowjetischen trennen zu können, dabei können sie ohne die gar nicht existieren. Daran gehen die zugrunde. Und insofern war das eine Kurzfassung. Ein amerikanischer Journalist hat mir bestätigt, dass er mit meinem Vater in einem Park spazieren war. Und da hat er ihm 88 schon dasselbe erklärt.
Jetzt sind wir einmal durch den, ist das der Schlossgarten gelaufen, ja, wo wir gerade waren? Ja.
Und ich möchte
dass hier Begeisterung ausstrahlt.
Ja, ich versuche mal hier akustisch Begeisterung auszustrahlen vor der prachtvollen Fassade des Köpenicker Schlosses.
Ja.
Können Sie sich das vorstellen so als...
Gehört natürlich auch dazu.
Ach so, da drüben auch noch, ne?
Die Krone und dann verbunden mit einem Kreuz. Ne?
Das hätten Sie sich ja mal raushandeln können hier als Abgeordneter, oder? Dass Sie hier Ihr Büro hätten.
Naja, das wäre ein bisschen übertrieben. Man muss auch beim Angeben aufpassen, ne?
Ja.
Ja, ja. Ich finde mein Büro ganz gut. Das ist auch absichtsvoll. Das ist in der Brunnenstraße und das ist die Grenze Treptow-Köpenick. Denn du musst hier höllisch aufpassen. Du darfst nicht nur Köpenick bedienen, du darfst natürlich auch nicht nur Treptow bedienen. Also da die Mischung richtig hinzukriegen, ist auch nicht so leicht.
Gibt sofort böse Briefe und ja. E-Mails.
Es ist ja dieses Zusammenlegen von Bezirken, was ja angeblich so viel Geld sparen soll. Ich glaube da keine Sekunde dran, dass das so viel Geld spart, ehrlich gesagt. Auch in anderen Ländern nicht. Aber das führt immer dazu, dass Leute ein ganz kleines Stückchen Heimat verlieren, weil sie größer werden, weil sie anders zugeordnet werden. Und das ist nicht so leicht, habe ich festgestellt. Ich bin ganz froh, dass Bodo Ramelow und seine Regierung jetzt die Gebietsreform aufgegeben haben in Thüringen. Das ist auch ein Fehlschuss. Du kriegst sowas nicht hin. Und nun machen sie Folgendes, das finde ich auch schlau. Jeder, der will, kann sich zusammenschließen und wer nicht will, lässt es einfach bleiben.
Und schon sind wir wieder bei den ganz praktischen, alltäglichen politischen Fragen, ne? Ja. Und nicht bei der NATO und bei Russland und Syrien.
Aber das brauche ich natürlich auch. Also ich beschäftige mich damit natürlich auch. Das interessiert mich.
Na bitte, guten Tag.
Ah, jetzt kommen wir hier wieder keine 3 Meter weit.
Doch. Ist das nicht auch ein schönes Haus?
Denn? Das ist auch ein schönes Haus. Was ist das denn?
Na, das ist so ein altes Bürgerhaus, wie ja in Berlin immer gebaut wurde. Das darf man ja nicht vergessen. Das Besondere an Berlin, an diesen alten Bauten, besteht darin, dass kein Nachbargebäude so aussieht wie das daneben. Während Neubauten ja immer darin bestehen, dass alle gleich aussehen. Das gab es damals nicht.
Ja. Sie haben eben schon... Sie haben eben schon ein interessantes Stichwort noch geliefert, nämlich Zufall. Ja. Wenn ich mir Ihr Buch durchlese, Ihre Autobiografie, dann kann man den Eindruck haben, Sie sind da vom einen Zufall zum nächsten, ja, gestolpert will ich jetzt nicht sagen, dann hätte es ja unbeholfen ausgesehen. Aber
das stimmt auch. Das hat ein, man denkt ja dann auch über Rezensionen nach. Und einer schrieb eine Rezension, ich glaube in der Zeit, und sagte, eigentlich war fast alles im Leben von Gregor Gysi zufällig, mit einer Ausnahme, den Beruf des Rechtsanwalts.
Aber da hat Ihnen doch auch die Mutter eines Freundes auf der Straße
dass
gesagt,
dass ich Jura studiert habe. So. Das war Zufall. Aber als ich mich entschlossen hatte, Jura zu studieren, wusste ich von Anfang an, ich will Rechtsanwalt werden. Alles andere kommt für mich nicht in Frage. Und das war interessant. Daran habe ich dann auch wirklich gearbeitet, muss ich sagen, an der Verwirklichung dieses Ziels. Denn als ich das werden wollte, galt das als aussterbender bürgerlicher Beruf. Das war nicht leicht. Ja,
das wird immer ganz anders wahrgenommen. Also man denkt immer, wenn Sie Rechtsanwalt waren, dann waren Sie da. Also ich meine, Sie waren natürlich privilegiert, das haben wir gesagt. Sie waren auch in der SED. Aber Sie haben im Grunde eigentlich den Einzelnen gegen den Staat verteidigt.
Richtig. Ne? Alle denken ja, wir waren so ein Machtorgan. Das ist natürlich Blödsinn. Wir waren eine gesellschaftliche Randgruppe. Wir waren 300 in der DDR. Die haben Sie heute in einer Straße am Kurfürstendamm. Ja, das ist ja doch ein gewichtiger Unterschied.
An dieser Stelle schaltet sich der Wahlkreismitarbeiter wieder ein, der Gregor Gysi ein Zeichen gibt, dass jetzt mal langsam Schluss sein muss mit dem Interview.
Ich sehe hier gerade schon Gesten, dass wir jetzt zum Ende kommen sollen. Ne?
Ja, ja.
Das ist
schade. Ich sehe auch solche Gesten, ja. Sie können ja noch Ihre wichtigste Frage stellen.
Ja, was machen Sie denn jetzt, Herr Gysi? Also ich meine, wir sind eben so ein bisschen von der Öffentlichkeit abgekommen und ich kann verstehen, dass Sie sich dagegen so ein bisschen wehren. Aber Sie brauchen ja schon, vielleicht können wir einen Schritt von der Straße zurückgehen. Sie brauchen das ja schon und wenn jetzt, ja, und wenn jetzt Ihre politische Tätigkeit und Ihre Tätigkeit als Anwalt irgendwann aufhört,
ja,
haben Sie davor vielleicht, also haben Sie da mal drüber nachgedacht, ob Sie davor auch ein bisschen Angst haben, wenn da nichts mehr ist, was Sie tun können?
Nee, Angst
würde nur noch Hobbys?
Nee, Angst würde ich es nicht nennen. Vorausgesetzt, mein Privatleben ist so sortiert, dass ich weiß, was ich mit wem vorhabe. Ich will ja auch meinen Kindern nicht auf die Nerven gehen, ja? Also, und alleine verreisen ist auch doof, etc. Also da muss ich noch ein bisschen was sortieren in meinem Leben. Und dann weiß ich schon, auf welche Reisen ich vorhabe. Und,
sagen Sie mal, wohin denn?
Ja, unbedingt. Ich muss noch in meinem Leben, war ich alles noch nie, nach Grönland und Island. Das ist mir allerdings erklärt worden, da kann ich keine Eisbären sehen. Da muss ich noch nach Spitzbergen, muss ich mal sehen. Dann will ich unbedingt zu den französischen Pazifischen Inseln mit einer Fahrt durch den Panama-Kanal und einem Besuch von Costa Rica. Und dann will ich unbedingt nach Neuseeland. Fragen Sie mich nicht, warum.
Wahrscheinlich wegen Tieren, oder?
Ja, aber Australien oder Japan interessiert mich komischerweise sehr viel weniger. Aber Neuseeland sehr. Und der Witz ist, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich das gar nicht leisten können. Aber wenn ich es mir leisten kann, dann will ich das unbedingt noch sehen. Und ich kann ja nicht sterben, bevor ich nicht die Sachen gemacht habe, die ich unbedingt machen will.
Nee, das stimmt. Vom Sterben war ja auch noch gar nicht die Rede. Noch, Sie können ja auch Rinderzucht jetzt noch machen.
Ja, als Cowboy. Dann bin ich der älteste Cowboy der Welt. Das muss ja vielleicht nicht sein, ne?
Na, wie Sie meinen. Herr Gysi, okay. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke.
Tschüss.
Ja, und da dreht er sich schon um und geht weg, zusammen mit dem Wahlkreismitarbeiter und mit einem anderen Mann, der ungefähr die letzten 5 bis 10 Minuten auch noch hinter uns hergelaufen ist.
So.
Sehr mysteriöse, seltsame Interviewsituation.
Was sage ich denn dazu jetzt? Also, zum einen, wir haben hier jetzt gerade 37 Minuten 15 Sekunden. Das Interview ist jetzt doch ungefähr so kurz geworden, wie es am Anfang angekündigt war, als es irgendwie hieß, ja, du hast nur eine halbe Stunde. Zwischendrin hieß es dann ja jetzt doch mal, es könnte eine Stunde werden. Das hat nicht geklappt. Und was kann ich noch sagen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, Herr Gysi hätte das Interview eigentlich auch alleine machen können und hätte mich mit Fragen gar nicht gebraucht. Ob ich ihm irgendwie näher gekommen bin oder ob das überhaupt... Der hätte mich um meine Fragen gar nicht gebraucht. Naja.
Tja, ihr merkt das schon. Ein zufriedener Podcaster klingt ein bisschen anders. Ich bin ziemlich enttäuscht. Die ganze Sache geht mir auf dem Rückweg auch noch weiter im Kopf rum, so dass ich sogar zweimal meine Station bei der Tram bzw. bei der S-Bahn verpasse und zu weit fahre und wieder umdrehen muss. Was ist denn da jetzt eigentlich genau schiefgelaufen? Ich habe die Rohfassung vom Interview direkt mal den Kollegen Nikolas und Hendrik von 4000 Hertz gegeben. Die haben sich das angehört und dann bin ich ein paar Tage später da vorbeigefahren.
Ja, Alex.
Ja, ich habe zum ersten Mal jemandem was gegeben, wo ich keinen einzigen Schnitt dran gemacht habe. Ja. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was mich das für Überwindung gekostet hat.
Ja. Den Rohschnitt.
Ja, weil ich habe mich nach diesem Interview wirklich wie der totale Anfänger gefühlt, der einfach gar nichts kann.
Warum?
Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin überhaupt nicht dazwischen gekommen. Er hat einfach immer das gesagt, was er eh sagen wollte. Ach, gucken Sie mal hier die kleine Brauerei. Und dann kommen so diese Lokalpolitiker-Ansprachen ja auch so ein bisschen, die ich eigentlich ganz charmant fand, weil ich ihm den Teil auch so wirklich glaube, was er da gesagt hat, dass er das irgendwie braucht, dass er diese kleinen Sachen macht. Ja, aber ich hatte so das Gefühl, es war eigentlich Gysi so, wie ich es ein bisschen befürchtet hatte. Also er redet halt das, was er reden will.
Genau,
so.
Aber also was ich wirklich überraschend fand, womit ich nicht gerechnet hat, ist, dass er sich überhaupt nicht auf dich eingelassen hat.
Ne? Nee, ne?
Das hätte ich nicht so erwartet. Also eigentlich, du hättest, wer ihm da gegenübersteht, so, ne? Es ist, redet halt irgendwie.
Genau, und ich habe hinterher so direkt
gedacht, so ja, das hätte er jetzt auch alles ohne Fragen so genau so sagen können. Mhm. Und weißt du, der Punkt ist nicht, dass ich denke, okay, hätte mich Gregor Gysi jetzt mal irgendwie total gut gefunden oder hätte der mich einen total coolen Fragensteller gefunden. So, also darum ging es mir überhaupt nicht. Aber so dieses Gefühl, ich war jetzt bei so einem Lokaltermin, der das ja war, mit eingebunden. Es war ganz klar, okay, mehr als diese halbe Stunde ist irgendwie nicht vorgesehen und ihr habt das ja gehört, irgendwie es wurde auch sehr deutlich signalisiert, so jetzt mal Schluss hier bitte und jetzt stellen Sie nochmal bitte Ihre letzte Frage, junger Mann. So, das fand ich schon sehr strange. Rattert halt und ich mich schon gefragt habe, hätte ich da was anders machen können?
Tja, also ich fand jetzt nicht, dass ich finde, man hat dir angemerkt, dass du was vorhattest. So, du warst ein bisschen forscher als bei den anderen Gästen bisher. Und ich glaube, das liegt natürlich auch daran, also an zwei Dingen. Ich glaube einmal, weil wir hatten ja auch vorher schon drüber gesprochen, so wie kommt man an den ran und wie verhindert man das, dass er so sein übliches Programm abzieht? Also vielleicht auch durch Unterbrechung und auch durch ein bisschen Provokation, in Anführungszeichen nicht wirklich Provokation, aber schon eine gewisse, es hatte nicht so ein, ja, wir haben hier eigentlich endlos Zeit und wir machen einen gemütlichen Spaziergang zusammen. Ne? Das war ja sowieso schon gleich mal ein anderes Setting. So, insofern hat man dir schon angemerkt, dass du ein bisschen was mehr durchkriegen wolltest an ein paar Stellen. Und das fand ich an vielen Stellen auch gut, also ich habe schon gedacht, im Zweifel, manchmal fand ich die Fragen spannender als die Antworten. und das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen enttäuschend. Also ich finde, es liegt natürlich daran, der kommt da hin und es ist eine halbe Stunde nur und der ist in einem ganz anderen Modus, als wenn er vielleicht in eine Talkshow eingeladen wird, die dann irgendwie abends stattfindet, so nach dem Tag und dann hat er vielleicht einen Gesprächspartner und es ist so ein Dialog und wo er weiß, okay, jetzt muss ich 1,5 Stunden hier reflektieren, das ist natürlich ein ganz anderer Modus. In diesem Modus war er auch einfach nicht, ja. Und ich glaube sowieso, dass das Format auch als Format sowas auch generell schwieriger herstellt, als wenn man sich zum Beispiel an den Tisch, an dem wir jetzt sitzen, hier so gegenüber sitzt. Ne? Das ist schon mal eine komplett andere Situation. Das ist, glaube ich, schon mal eine Sache. Und da kommen halt einfach viele Aspekte zusammen. Und dann ist er halt Gregor Gysi so. Und was ich aber schon auch daran ein bisschen schade finde, ist, ich meine, Gysi, dem schlägt ja immer so Sympathie entgegen und eigentlich auch so eine Menschlichkeit, so eine Nähe, ne, so vielleicht manchmal so ein bisschen was Volkstümliches fast schon oder so.
Was man ja sehr deutlich gemerkt hat, ne, bei den Leuten.
Ja, aber eigentlich nur auf so einer Ebene wie Smalltalk, schnell Verkumpelung mit Passanten, aber sich dann letzten Endes eigentlich um den es gerade geht und die Kommunikation, um die es gerade geht, sich dann auch eigentlich da so ein bisschen fernzuhalten. Und ich meine, ich finde schon, dass es ein paar lustige Momente gibt, wo man schon merkt, es ist ein bisschen informeller als vielleicht sonst irgendwie. Mhm. Also ich fand die Stelle zum Beispiel ganz witzig, wo er meinte, die Frau da vorne, die ist doch, die ist ja oben ohne, sollen wir uns jetzt nicht lieber abwenden? Und dann meintest du so, ja, wenn sie meinen und so. Also es gab so Situationen, die fand ich einfach so ganz witzig so, ne? Also das so.
Auch das war, du musst dir vorstellen, die ganze Zeit steht sein Büromensch da, Wahlkreis,
das kommt ja noch dazu,
Mitarbeiter daneben. Ja. Ja. Und ich habe mich kurz gefragt, hätte ich an der Stelle, wo er angefangen hat, von sich aus über Tiersendungen zu reden,
da
einfach sagen sollen, okay, hier haben wir jetzt gerade ein Thema, was den Typen interessiert. Und dann hätte man halt wenigstens von da ab, wo wir, glaube ich, irgendwie so 5 bis 10 Minuten im Interview drin waren, quasi ein Thema gehabt, über das man hätte.
Aber das hätte er doch gar nicht gemacht.
Nee,
er wäre dann wieder davon abgekommen. Ich glaube, tatsächlich ist das ja so der einzige Moment, wo er sagt, er steht da irgendwie auf seinem Laufband und guckt irgendwie Tiersendung, wo man mal so das Gefühl hatte, das ist jetzt mal so komplett vergessen, dass es hier so eine Politikshow ist.
Ja.
Vielleicht. Aber da jetzt das zu nehmen und dann da irgendwie drin zu bleiben und diese Kerbe immer noch tiefer zu schlagen, nur weil man glaubt, man hat ihn jetzt da, glaube ich, es wäre halt auch nicht funktioniert. Das hätte er auch gecheckt.
Irre spannend finde ich
das auch nicht. Genau, und so spannend ist es auch nicht. Ich fand ja spannend, dass er es irgendwie nicht geschafft hat, zu kapieren, worum es eigentlich geht. Also es ist ihm wahrscheinlich egal, immer sofort zu verstehen, worum es jetzt in diesem Format, in dem er jetzt gerade ist, oder was der Journalist jetzt von mir will im Einzelnen.
Völlig egal.
Naja, der hat ja auch vorher, einfach kurz bevor wir uns trafen, hat er so einen Zettel hingehalten gekriegt und ich nehme mal an, da stand dann drauf, so erstens hier Termin, Interview, Podcast, 30 Minuten, dann...
Ihm war aber klar, ihr lauft rum, ne? Weil er sagt doch irgendwie, ja, wo gehen wir denn lang oder so.
Ja, ja, das war ihm klar, aber ich glaube, es war so ein bisschen...
Und er war ja auch in seiner Heimat. Das heißt, diese Verknüpfung könnte man schon irgendwie hinbekommen, dass es so ein bisschen darum geht, auch so den persönlichen Ort beim Laufen zu erfahren, auf so einer oberflächlichen Ebene.
Es war jetzt nicht seine Heimat, es war sein Wahlkreis. Also wo er aufgewachsen ist, ist zwar, glaube ich, auch im Bezirk Treptow-Köpenick, aber woanders und wo er zur Schule gegangen ist, ist auch in dem Bezirk, aber woanders, so ganz genau kriege ich das jetzt nicht mehr zusammen. Und da Köpenick-Altstadt, das war halt ganz klar, okay, wir haben da eh unseren Termin, nehmen wir die halbe Stunde von dem Typen irgendwie auch nochmal mit, dann können wir dann Haken dran machen. So kam mir das vor.
Und es war aber halt wirklich gar nicht, also von ihm aus wirklich überhaupt nicht ein persönlicher Zugang zu diesem Ort. Ne? Also so ist er halt auch nicht so. Ne? Er spult halt sein Programm ab und er schafft es dann nicht mal, diese Verknüpfung zu seinem Ort.
Ich fand ja am besten, als ich dann das war gar nicht böse gemeint von mir, das war, glaube ich, so ziemlich am Ende, als er gesagt hat, ja, und gucken Sie mal, das Haus, auf das wir jetzt gerade zulaufen, da, ist das nicht schön? Und ich sag so, ja, was ist denn das für ein Haus? Ja, das ist halt auch so ein altes Haus. Ich wollte Ihnen halt einfach das Haus zeigen. Also, dass er sich da so wenig auskennt, das hat mich dann auch schon überrascht, vielleicht aber auch nicht überrascht. Also, irgendwie so ein bisschen eine Enttäuschung. Wobei ich mich halt auch frage, okay, also was hast du denn erwartet bei dem? Also,
ja, das wollte ich dich gerade fragen.
hast du die ganz fiesen Fragen, hast du dir für einen Schluss.
Das interessiert mich einfach so. Also was?
Ja, so. Da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Ich habe schon, am Anfang bin ich schon mit der Haltung da reingegangen, ich meine, wir haben da ja auch vorher hier drüber gesprochen, bin ich schon mit der Haltung da reingegangen, naja, das wird wahrscheinlich eh ein bisschen oberflächlicher bleiben, man kriegt das bei dem irgendwie gar nicht hin, weil der so gewieft ist und weil der so jemand ist, der irgendwie bei sich ist, wenn er auf einer Bühne steht. So, das war der Eindruck und da habe ich mich, klar, ich habe schon gedacht, okay, dass das jetzt so wird wie meinetwegen bei Hazel Brugger oder Maren Kräumann oder wem auch immer von durch die Gegendgästen bisher, Judith Holofernes, ist irgendwie nicht zu erwarten, aber irgendwo im hintersten kleinen Kämmerchen meines Kopfes habe ich vielleicht dann doch erwartet, dass es ein bisschen anders werden würde. Also ich meine, das möchte man doch immer bei solchen Interviews, oder? Und auch wenn man sich da seine Chancen als gering einräumt, dann geht man ja auch nicht so rein und denkt, ja okay, reiße ich das runter, wird's halt so, wie es immer ist mit dem Gysi, egal, Hauptsache haben. Also das ist ja jetzt nicht so, wie man das dann macht. Und irgendwie habe ich vielleicht erwartet, dass da...
Ja, aber es ist eigentlich nicht zu erwarten von Gysi, ne? Also ich weiß nicht,
was. Ich weiß nicht, also es gibt so eine, also ich glaube, es liegt, wie schon gesagt, ich glaube, es liegt am Setting, echt. Also ich glaube, du musst ja einfach davon ausgehen, dass bestimmte Leute in bestimmten Situationen einfach einen bestimmten Modus haben. Und dieser Modus, der bietet, also dieser Situation nicht, noch nicht mal, also per se durch die Gegend ist schon ein bisschen abgelenktes Format, weil du halt dauernd in einem Wandel, du wandelst durch die Gegend, das dauernd Außenreize und so Geschichten, ne? Das heißt, du hast, potenzielle Ablenkungen. Bei manchen klappt das besser, bei manchen nicht so. Aber ich glaube, man darf vor allem, glaube ich, bei Gysi, ich weiß nicht, ob man nicht auch so einen Fehler macht in der Grunderwartung. Er ist halt rhetorisch sehr fit. Dadurch wirkt, glaube ich, aber auch jede, auch noch so ernst gemeinte oder vielleicht in Anführungszeichen authentische Situation geschliffen. Also das bedeutet halt nicht automatisch, dass das irgendwie einstudiert oder die Gysi-Show ist, sondern das ist halt, er ist halt in der Lage, so sehr schnell Sachen in seinem Stil rüberzubringen. Aber das bedeutet ja nicht, dass man, ich glaube, das Ziel darf ja nicht sein oder muss ja nicht sein, ihn da irgendwie so zu irritieren, dass er diesen Modus verlässt oder weil das finde ich, muss gar nicht das Ziel sein. Das Ziel muss ja sein, dass man ihn irgendwie ins Reflektieren kriegt und dann, das merkt man ja allein an einem Sprechrhythmus, an einer an einem Tonfall. Und dafür war die Situation, dass da halt jemand dabei mitläuft, dass er halt eine halbe Stunde nur hat, dass er sich im Prinzip mit dir auch vorher keine Sekunde ausgetauscht hat und wusste, worum es geht, war einfach nicht gegeben dafür. Also sowas, ich glaube, ich das ist halt wirklich dann
glaub, so das Ding. Das kommt aber auch so ein bisschen näher jetzt an die Erwartung heran. Ne? Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es da irgendwelche Momente gibt, wo der plötzlich anfängt zu heulen oder sehr emotional wird und den Kopf auf meine Schulter legt oder so. Aber von der wäre vielleicht auch von der Höhe ein Problem gewesen. Aber ich hätte halt, also das ist, glaube ich, was ich höchstens bei dem Format irgendwie erwarten kann, dass halt die Leute ans Reflektieren kommen, dass das funktioniert. Und das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Und ja, du hast recht, bei 30 Minuten ist das nicht gegeben. Es waren ja zwischendrin dann auch mal, eine Stunde war auch mal kurz so genannt bei Telefonaten. Und naja, dann ist er ja eine Viertelstunde zu spät gekommen. Dann war das halt nicht drin. Mhm. Aber
ja, also ich glaube, daran liegt das. Und ich glaube, da kann man auch nicht viel mehr erwarten dann. Also bei meinen Interviews nach einer halben Stunde werde ich wüsste nicht, was ich da rausholen soll. Also insbesondere dann auch noch in einer abgelenkten Situation. Der ständig, war ständig abgelenkt. So,
ja, ja, immer von den Leuten, die sich da fotografieren lassen wollten und so. Eben.
Also, Naja, aber es ist ja trotzdem, ich fand es trotzdem nett anzuhören. Ja. So.
Durch die Gegend, Folge Nummer 30. Diesmal ein bisschen anders als sonst. Interview mit Nachbesprechung. Ihr könnt ja mal schreiben auf Twitter, auf Facebook, bei iTunes, wie ihr das gefunden habt. Auch enttäuscht wie ich oder doch nicht ganz so. Und wenn ihr gerade zum ersten Mal durch die Gegend hört, vielleicht ist ja eine der anderen Folgen was für euch. Mit Judith Holofernes war ich zum Beispiel schon unterwegs, mit Stefan Niggemeier, mit Volker Beck, mit Marina Weißband, Margarete Stokowski, Frank Spilker und. Schaut einfach mal vorbei. Es gibt insgesamt 30 Folgen. Die Musik zu dieser Folge, die kommt wie immer von Byrocratic von seinem Album Beats 2, lizenziert unter Creative Commons. Mehr zu den Tracks findet ihr auf durchdiegegend.4000herz.de. 4000 Hertz ist das Podcast-Label, bei dem Durch die Gegend erscheint. Da gibt es noch viele andere spannende Sachen zu hören. Nicht nur Interviews, sondern auch Serien. Im Serienkanal gerade ganz neu Schluss, eine Liebesgeschichte von Bettina Conradi.
Ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Ein Satz, der in der Welt Fakten schafft. Einer, der Beziehungen beenden und offen und frei machen kann für ein anderes Leben, für Zeit allein oder für etwas Neues. Selbst wenn er nicht leicht über die Lippen kommen mag, so ist er pragmatisch betrachtet doch schnell gesagt, oder? Louis ist einer, der diesen Satz nicht sagen konnte, jahrelang.
Also ich habe, glaube ich, schon das Gefühl gehabt, dass ich eine enorme Verantwortung habe. Einfach dadurch, dass so viel Zeit ja nicht nur meine Zeit war, sondern auch ihre. Und für sie diese Zeit mehr oder weniger mit einem Schlag entwertet wird in dem Moment, wo ich sowas sage, habe ich die Verantwortung letztendlich für Lebenszeit in der Größenordnung von Jahren. Diese Verantwortung lässt einen schon davor zurückschrecken, auf einmal zu sagen, so, weg sind sie, diese, keine Ahnung, vielleicht 4, 5 Jahre, die sind jetzt auf einmal weg. So, die habe ich dir weggenommen. Und die sind jetzt nichts mehr wert. Und da ist jetzt ein Loch. Und sieh zu, wie du klarkommst.
Von Louis wildem Weg heraus aus seiner Beziehung handelt diese Serie. Ich bin Bettina Conradi.
Durch die Gegend geht in ungefähr 4 Wochen weiter. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ganz besonderer Dank geht natürlich wie immer an die feinen Herren Podcast-Entrepreneure von 4000 Hertz in Berlin. Ich bin neulich einmal bei denen im Studio vorbeigegangen und das war ganz interessant. Also hier Nicolas Seemack und Henrik Evert. Nachmittags schön Bierflasche auf dem Schreibtisch und ich sage so zu Christian Conradi, sag mal hier, die beiden Kollegen trinken und Arbeit, geht das denn so gut zusammen? Und Christian sagt, ja, die
können ja auch schwer einheben, das können die bis um 3, die stehen um 5 im Stall, als ob nichts gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, wie sie das machen, ehrlich gesagt.
Naja, also Stall hätte ich dazu jetzt hier Nicht gesagt, ist doch eigentlich alles ganz aufgeräumt und sauber hier bei euch im Studio. Naja, ich bin Christian Möller, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, tschüss.
Eine Produktion von 4000 Hertz.